Im Kapitel 10 geht es um die sogenannte Potentialenergieoberfläche. Diese Potentialenergieoberfläche ist mathematisch gesehen einfach eine hochdimensionale Funktion. Sie gibt die Energie an als Funktion aller Atompositionen im System. Wenn ich also n Teilchen habe, jedes hat eine x, y und z Koordinate, dann hängt diese Funktion von 3n Variablen ab. Wenn man sie exakt berechnen will, muss man die elektronische Schrödinger-Gleichung lösen und noch gewisse Näherungen verwenden. Und diese Potentialenergieoberfläche wird in diesem Fall dann auch oft als Born-Oppenheimer-Oberfläche bezeichnet. Diese Potentialenergieoberfläche ist jetzt nun eine ganz zentrale Größe in der Thermodynamik, da sich die meisten physikalischen und chemischen Prozesse, wie zum Beispiel chemische Reaktionen, Diffusionsprozesse, aber auch sowas wie Proteinfolding oder Phasenübergänge auf dieser Oberfläche sozusagen abspielen. In dieser Figur auf Seite 103 ist jetzt so eine Spielzeug-Potentialenergieoberfläche gezeichnet. Ja, diese Potentialenergieoberfläche hat relativ wenig Gemeinsamkeiten eigentlich mit einer wirklichen Potentialenergieoberfläche, die ja sehr hochdimensional ist, aber wenn ich sie zeichnen will, kann ich halt maximal, nicht wahr, eine Funktion zeichnen, die von zwei Koordinaten x und y abhängt. Ja, trotzdem ist es schon mal nützlich, diese Oberfläche zu betrachten. Wir sehen zum Beispiel, dass wir auf dieser Oberfläche Minima haben, also Punkte, wo der Gradient 0 ist. Und ja, der Gradient ist jetzt die negative Kraft, die auf den Atomkern wirkt. Das bedeutet also, wenn ich mich in einem Minimum auf dieser Potentialenergieoberfläche aufhalte, wirken keine Kräfte auf die Atomkerne. Das heißt, das Molekül oder der Festkörper ist in einer stabilen Konfiguration. Das kann jetzt eine metastabile Konfiguration sein oder es kann eben auch der sogenannte Grundzustand sein. Der Grundzustand entspricht also dem energetisch tiefsten Minimum auf dieser Potentialenergieoberfläche und dieses Minimum wird dann auch als das globale Minimum bezeichnet. Ja, jetzt, wenn ein System wenn man das studieren will, bei einer bestimmten Temperatur, dann ist es eigentlich meistens so, dass dieses System sich aufhält in einem relativ kleinen Bereich um ein Minimum herum auf dieser Potentialenergieoberfläche und es dann bei endlicher Temperatur tut es dann einfach hier ein bisschen hin und her oszillieren. Bei Temperatur T gleich 0 wäre es, wenn man es rein klassisch betrachtet, würde das Teilchen sich sozusagen nicht bewegen, es wäre exakt im Minimum. Ja, jetzt diese Region um das Minimum herum, in der sich das Teilchen aufhalten kann, wie ich gesagt habe, ist typischerweise ziemlich klein. Und das kommt daher, dass typische Variationen der Energie von dieser Potentialenergieoberfläche sind größenordnungsmäßig einige Elektronenvolt. Dagegen Raumtemperatur entspricht 25 Millielektronenvolt, also KBT ist 25 Millielektronenvolt. Und das heißt also, dass eine sehr kleine Energiedifferenz verglichen mit den charakteristischen Energiedifferenzen von so einer Potentialenergieoberfläche. Daraus folgt also, dass das System sich dann nur in einer relativ kleinen Umgebung eben um das Minimum herum meistens aufhält. Ja, wenn man jetzt ein großes System hat, gibt es auch Fluktuationen und es kann sein, dass von Zeit zu Zeit, aber eigentlich wirklich sehr, sehr selten, dann das System zum Beispiel über so einen Sattelpunkt drüber gehen kann und dann in einem anderen Minimum endet. So ein Vorgang wird auch als Rare Event bezeichnet auf Englisch, eben weil er typischerweise sehr selten stattfindet. Man muss sehr lange warten, bis man eine Fluktuation findet, die also dem System genug Energie in die richtige Richtung liefert, sodass es über diese Barriere drüber kommen kann. Ja, diese Barriere ist mathematisch gesehen ein Sattelpunkt der Potentialenergieoberfläche. In der Chemie wird solch ein Punkt auf der Potentialoberfläche dann auch als Übergangszustand, als Transition-Zustand bezeichnet. Ja, das sind also die wichtigsten Punkte auf dieser Potenzialenergieoberfläche. Aber wie ich schon gesagt habe, die hat eigentlich relativ wenig Gemeinsamkeiten mit einer wirklichen, reellen Potenzialenergieoberfläche. Und der Unterschied ist nicht nur, dass eben die wahre Potenzialenergieoberfläche von einer viel, viel größeren Anzahl von Variablen abhängt, sondern vor allem der, dass eine reale Potenzialenergieoberfläche jetzt nicht eine Handvoll Minima besitzt, sondern typischerweise eine Anzahl von Minima, die sehr, sehr groß ist und die exponentiell zunimmt mit der Größe des Systems. Ja, das kann man sich veranschaulichen an etlichen einfachen Systemen. Was Sie auf Seite 104 hier sehen, das Bild ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus einem Siliziumkristall. Jede von diesen grünen Kugeln stellt ein Siliziumatom dar. Und ja, Siliziumatome sind gern vierfach koordiniert. Und man sieht in der Tat, dass von jedem dieser Kugeln gehen vier so blaue Strichen weg. In der Mitte von so einem Strich ist so eine kleine blaue Kugel. Das soll darstellen so ein Paar von Elektronen, die also diese Bindung machen. Und ja, wenn die Atome alle an den Positionen sind, die durch die grünen Kugeln angegeben sind, dann hat man den Grundzustand, also den perfekten Kristall. Man kann jetzt so ein Atom, das sich ursprünglich an der Position von so einer schwarzen Kugel befand, dieses schwarze Atom kann man jetzt so mit einer Art Schaukelbewegung ein bisschen nach oben bringen an die Position von diesem roten Atom. Genau dasselbe kann man machen mit dem zweiten schwarzen Atom in dieser Figur. Das kann so eine Schaukelbewegung ein bisschen nach unten machen. Und dann bekommt man wieder ein Siliziumatom an der Position, durch diese zweite rote Kugel bezeichnet wird. Ja, und wie man jetzt sieht, diese beiden roten Kugeln, diese also Siliziumatom in den neuen Positionen, die haben jetzt wieder vier Nachbarn. Sind also wieder vierfach koordiniert. Und wie wir gerade gesagt haben, Silizium mag das, also solche Vierfach-Koordinationsbindungen sind energetisch günstig. Und es stellt sich deshalb heraus, dass diese Struktur, die hier gezeichnet ist, mittels diesen roten Kugeln, das ist also auch ein Minimum auf der Potenzialenergieoberfläche. Ja, wir haben uns jetzt hier mehr oder minder willkürlich zwei schwarze Kugeln rausgepickt. Man kann jetzt viele, viele andere solche Paare von schwarzen Kugeln finden und dann dieselbe Operation machen, also jeweils zwei Siliziumatome so eine Art Schaukelbewegung machen, bis sie wieder in einer vierfach koordinierten Lage sind. Und wenn man dann genau das analysiert, wie viele Möglichkeiten es gibt, dann findet man, dass es 3 hoch n Möglichkeiten gibt, also solche Bewegungen zu machen. Und das bedeutet dann, dass man, also wenn man mehr und mehr von diesen Operationen macht, dann wird natürlich das Gitter immer weniger regelmäßig, man führt immer mehr Defekte ein, bis man dann schließlich zu einer amorphen Struktur kommt. Und ja, da weiß man eben bei so amorphen Strukturen, da gibt es in der Tat eine exponentiell große Anzahl und eben jede dieser amorphen Strukturen ist mathematisch gesehen ein lokales Minimum. Und daher sieht man dann, dass es dann eben, wie ich erwähnt habe, schon diese exponentiell große Anzahl von lokalen Minima gibt. Ja, wie kann man sich jetzt so eine hochdimensionale Potenzialenergieoberfläche etwas veranschauen? Wie gesagt, so eine Zeichnung in der Art, wie Sie auf Seite 103 gesehen haben, die kann man ja nicht machen für eine hochdimensionale Potenzialenergieoberfläche. Aber es gibt eine andere grafische Darstellung, die sehr hilfreich ist, und das sind diese sogenannten Disconnectivity Graphs. Ja, und der Zusammenhang zwischen so einem Disconnectivity Graph und der eigentlichen Potenzialenergieoberfläche, der wird auf Seite 105 unten in dieser gleichen kleinen Zeichnung illustriert. Ich habe also hier diese Linie, hier soll jetzt sozusagen eine eindimensionale Potenzialenergieoberfläche darstellen. Und wir haben hier natürlich ein globales Minimum von dieser Funktion, von dieser sozusagen Oberfläche. Und dann sehen wir haben noch etliche andere lokale Minima. Ja, in Rot eingezeichnet ist jetzt der korrespondierende Disconnectivity Graph. Wir sehen also, in diesem Graphen hat jedes Ende, das wird auch oft platt genannt in der Graphentheorie, entlang der Y-Achse ist die Energie aufgetragen, und deshalb, wenn man zu so einem Blatt geht und dann rüberschaut zur y-Achse, dann sieht man, was ist die Energie von diesem lokalen Minimum. Also die Information über die Energien aller lokalen Minima und natürlich auch des globalen Minimums, diese Information ist in diesem Disconnectivity Graph enthalten. Der Disconnectivity Graph enthält aber auch noch Informationen über die Höhe der Barrieren, die man überwinden muss, wenn man von einem Minimum in ein anderes gelangen will. Dazu sehen Sie, wird entlang der Energieachse wird alles in gewisse Intervalle unterteilt und man schaut dann, wie hoch bis in welches Intervall man gehen muss, um von einem Minimum ins andere zu gelangen. Ja, damit erhält man jetzt wertvolle Informationen über die Dynamik des Systems, weil, wie Sie vielleicht aus einer Chemievorlesung schon wissen, die Geschwindigkeit von einer chemischen Reaktion hängt exponentiell ab von der Höhe der Barriere, also von der Höhe von diesem Übergangszustand, der überwunden werden muss, wenn man eben von einem Minimum in ein anderes geht. Ja, wenn man von einem Minimum in ein anderes geht, nicht wahr, was kann das physikalisch oder chemisch bedeuten? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man eine chemische Reaktion hat. Das könnte aber auch bedeuten, dass man zum Beispiel irgendeinen Diffusionsprozess hat. Da gibt es also viele Möglichkeiten. In der nächsten Figur auf Seite 106 sehen Sie jetzt einen Disconnectivity-Graph von einem Modellsystem, das oft studiert wird. Und das ist das Lennard-Jones-Cluster mit 38 Atomen, in Anführungszeichen. Das sind natürlich keine echten Atome im Sinne, dass sie nicht zu einem Element des Periodensystems entsprechen. Dieses Lennard-Jones-Cluster ist einfach ein System von Teilchen, die eben mittels des Lennard-Jones-Potentials wechselwirken. Also man hat diese 1 über R hoch 6 langreichweitige Anziehung und dann eine R hoch 12 repulsive Abstoßung, wenn die beiden Teilchen nahe zueinander kommen. Ja, jetzt hier in diesem Disconnectivity-Graph sehen wir, da haben wir also dieses Blatt, das am weitesten nach unten geht. Das ist das globale Minimum und da ein bisschen drunter ist die Struktur von diesem globalen Minimum angedeutet und man sieht, das ist eigentlich mehr oder minder ein kleiner Mikrokristall, der hier aus einer FCC-artigen Struktur ausgeschnitten wurde. Ja, Sie sehen dann auch, wenn man da hochgeht entlang diesem Leaf, dann hat man zunächst gar keine weiteren Zustände. Diese Zustände, die dann weiter oben kommen, das sind typischerweise irgendwelche Variationen von dem grundlegenden strukturellen Motiv, dass es eben hier ein FCC-Kristall ist. Ja, solch eine Gruppe von Zuständen, die alle zu einem bestimmten strukturellen Motiv gehören und die dann auch einem Minimum zugeordnet werden können, solch eine Gruppe von Minima nennt man typischerweise einen Funnel. Und von einem Funnel in einen anderen zu kommen, muss man typischerweise über relativ hohe Barrieren gehen. Ja, das sieht man hier auch. So die energetisch günstigsten Strukturen sind dann völlig anders. Die sind ikosaedrisch. Das ist also die Struktur dann hier auf der linken Seite in dieser Figur. Da kann man erkennen auch, dass zum Beispiel hier hat man eine fünffache Rotationssymmetrieachse, das ist also charakteristisch für diese ikosaedrischen Strukturen. Und da sieht man jetzt, dass es in einem relativ kleinen Energiebereich schon viele solche Strukturen gibt. Ja, was man aber auch sieht, eben ist, dass wenn man zum Beispiel von der ikosaedrischen Struktur jetzt in die FCC-artige Struktur gehen will, dann muss man entlang diesen Disconnectivity-Graphs ziemlich weit hochgehen, bevor es einem erlaubt ist, dann nach unten zu gehen und somit in diese FCC-Struktur zu kommen. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir zum Beispiel Molekulardynamik machen, dann werden die Molekulardynamik-Trajektorien sich typischerweise sehr, sehr lange in einem Gebiet um ein lokales Minimum herum aufhalten. In der Tat, sie werden sich sogar meistens so lange aufhalten oder länger dort aufhalten, als eigentlich die Computersimulation es uns erlaubt, die Trajektorie zu verfolgen. Das heißt also, innerhalb von einer Computersimulation ist es durchaus möglich, dass man überhaupt nie da herauskommt. Trotzdem tut man natürlich dann ein gewisses Volumen im Phasenraum auskundschaften. Und damit wird man dann vermuten, dass quantenmechanisch man eigentlich etliche quantenmechanische Zustände irgendwie berücksichtigt. Ja, wenn also eine Trajektorie sich da bewegt, dann kann man zunächst mal sagen, das Gebiet um dieses lokale Minimum herum, das ist ein Makrozustand. Und die Mikrozustände, die kann man dann, wenn man will, im Prinzip quantenmechanisch erhalten, dadurch, dass man die Schrödinger-Gleichung für die Atomkerne löst. Das ist diese Gleichung 81. Und dann erhält man also bestimmte Energieniveaus. Und diese Energieniveaus entsprechen dann aber klassisch einfach den verschiedenen Vibrationsmoden. Also eine Vibration ist sozusagen dann ein Mikrozustand, und diese ganzen Vibrationen, die um ein lokales Minimum herum möglich sind, die bilden dann die Mikrozustände, die eben zu dem Makrozustand gehören, der eigentlich ein lokales Minimum ist. Ja, wenn wir dann eine chemische Reaktion haben, nicht wahr, dann gehen wir von einem Minimum in ein anderes über. Das heißt, wir gehen eigentlich von einem Makrozustand in einen anderen, und diese beiden Makrozustände haben dann eben jeweils zugeordnet diese verschiedenen Mikrozustände. Ja, wie man diese Mikrozustände berechnet, quantenmechanisch, das wird dann der Inhalt vom nächsten Kapitel sein.